Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Herzwegweiser, der Podcast für alle, die sich danach sehnen, ihrer inneren Stimme wieder mehr zuzuhören und ihr zu folgen. Ich bin Katrin Neis von Neis Coaching, Transformationscoach für berufliche Erfüllung und Lebensglück. Ich begleite Menschen, die in ihrem Job oder Leben feststecken, dabei, wieder zu sich selbst zurückzufinden, zu ihrem wahren Kern, zu dem, was sie wirklich erfüllt und was sie ausmacht. In diesem Podcast spreche ich mit inspirierenden Menschen, die nach Umwegen oder Sackgassen auf ihrem Lebensweg den Mut gefunden haben, ihrem Herzen zu folgen. Sie erzählen hier ihre ganz persönliche Geschichte, offen, ehrlich, berührend. Diese Gespräche machen Mut, denn sie zeigen, es lohnt sich, dem eigenen Herzen zu vertrauen und der inneren Stimme zu folgen. Lass dich inspirieren und freu dich mit mir auf meinen heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Doris Zander. Herzlich willkommen, liebe Doris, mit meinem Podcast Herzwegweiser. Es ist mir eine große Ehre, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, Katrin. Bin gerne da.
Dankeschön. Meine liebe Doris, wie ich das mit allen meinen Gästen mache, würde ich dich bitten, dich erst einmal kurz vorzustellen, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erzählen, wer du so bist, was du so machst und was man sonst noch so über dich wissen sollte.
Ja, das ist im fortgeschrittenen Alter eine ganze Menge. Um es jetzt erstmal so auf den Punkt zu bringen, ist, dass ich bin 68 Jahre alt und mache seit, ich glaube, inzwischen 39 Jahren, produziere ich Filme, Fernsehfilme. Ich bin bekennende Fernsehfilmproduzentin. Das ist sozusagen mein Aushängeschild oder meine Berufung, der ich sozusagen folgen konnte, durfte. Ich habe sehr viele Filme gemacht, überwiegend für ARD und ZDF, das immer zur Primetime, das heißt immer 2015. Ich habe ab und zu auch eine Dokumentation zu einem Thema dann produziert. Das war, wenn ich systemrelevante Filme gemacht habe, also die die Gesellschaft betreffen. Einmal habe ich einen Film über eine, sehr schönen Film über eine Hebamme gemacht und dann habe ich dazu dann auch noch eine Doku gemacht. Sowas läuft dann ganz gut. Also das mache ich nur ab und zu. Also ich bin jetzt keine Dokumentarfilmerin, sondern wirklich stehe für Fiction. Und ich stehe für humorvolle Filme, für dramatische Filme, aufregende Familienfilme, aber wenig Krimi habe ich in meinem Leben gemacht. Das langweilt mich leider zutiefst. Also wenn irgendwo ein Satz fällt, wo waren Sie gestern Nacht oder wann haben Sie die Diagnose, wann ist, an was ist der verstorben oder getötet worden? Ertrage ich nicht, schalte ich um, bin ich weg. So habe ich sozusagen, bin ich meiner Nische treu geblieben, obwohl ich den Krimi im Spreewald, da habe ich zu Anfang mit einem Kollegen zusammen, dem Wolfgang Esser, da habe ich mal 3 Filme produzieren dürfen. Und dann waren das aber auch keine klassischen Krimis, also keine Whodunits, wer war der Mörder, sondern Filme, die eher so von der Figur her kommen. Also warum ist jemand zum Mörder, Mörderin geworden? Oder was war deren Motivation? Wo stand diese Figur? Und das sind dann eher kleine Psychogramme geworden, die richtig gut kamen. Also ich mochte... mag eigentlich auch immer noch ganz gerne den Spreewald-Krimi, der ist, und der hebt sich ab, der ist so ein bisschen anders, genau. Ja, ansonsten habe ich mit den großen Darstellerinnen, Darstellern des Fernsehens der letzten 30, 40 Jahre durfte ich produzieren, von Götz George bis Iris Berben, Senta Berger, Hannelore Elsner, die leider verstorben ist, mit der ich auch befreundet war. Allerdings eben auch die heutigen jungen Darsteller, Alicia von Rittberg, und da gibt es eine ganze Menge, oder Jonathan Berlin. Also ich habe so ein paar, die ich sehr schätze, oder ich erfülle mir damit auch wünsche, wenn ich einen Film mache, und dann überlege ich mir einfach ganz genau, wen setze ich da drauf oder wen frage ich an, und genau, dann geht so der Prozess los. Also, das heißt, du siehst daran, ich definiere mich schon noch immer sehr gerne mit meinem Beruflichen. Genau, und das ist das, was mir große Freude macht. Ansonsten bin ich in einem Chor, wie du weißt. Wir singen Gospellieder da, was einfach eine Bereicherung für mein Leben ist. Also ich mache das wirklich gerne und staune auch da, wenn wir singen, ist es manchmal, gibt es so Textzeilen oder Melodien. Wenn ich da ganz offen bin und angeschlossen bin, da fließen Tränen und man weiß, hat gar keinen Grund, weißt du gar nicht warum, aber da ist so was Magisches. Und das haben wir in unserem Chor auch, der ein sehr bunter Chor ist, viele, viele Herren, viele Frauen drin, und ich mag den sehr. Also ich staune, wie ich es schaffe, da auch überwiegend, also viel da zu sein. Also daran merke ich, ich nehme es als ernsten Termin. Genau, ansonsten bin ich geschieden. Genau, ich war zweimal verheiratet, das Abenteuer Ehe mehrfach erlebt. Genau, und bin ansonsten sehr der Natur verbunden. Also das ist da, wo ich meine Kraft ziehe, und bin viel im Wald. Soweit erstmal.
Ja, danke schön. Ja, wir kennen uns ja aus dem Chor, was du gerade eben erzählt hast, von Joyful Noise. Darf man ja jetzt auch nochmal den Namen sagen. Und
Gern, genau.
genau, und ich erlebe dich dort als so eine lebenslustige und ja, wirklich auch spirituelle Frau, genau wie du es gesagt hast, so dieses, dass man dir das anmerkt, dass das, was du singst, dass dir das zu Herzen geht. Und auch in unseren Gesprächen, die wir so zwischendurch immer so geführt haben, habe ich das gemerkt. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich und froh, dass du dich bereit erklärt hast, hier in meinen Podcast zu kommen. Und liebe Doris, du weißt ja, der Podcast heißt Herzwegweiser und es geht mir darum, Menschen zu interviewen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich selbst gefunden haben. Und du bist jetzt, hast du gesagt, 68 und du machst das schon seit 39 Jahren. Das ist echt schon eine richtig, richtig lange Zeit. Und da gucken wir auch gleich auf jeden Fall noch mal hin. Da möchte ich gerne noch von vielen Sachen erfahren. Du hast in deiner Website steht von magischen Momenten. Da habe ich gedacht, also da muss ich unbedingt noch mal reinhaken. Aber vorher würde ich gerne noch mal ganz zurückgehen zu der Doris, die vielleicht noch nicht so richtig wusste, was sie wollte, wo es sozusagen angefangen hat. Oder war das schon immer so, dass du gesagt hast, ich will Filmproduzentin werden?
Nee, 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 nee. Das ist ja dann bei jedem jungen Menschen, glaube ich, wenn die, es kommt ein bisschen auch aufs Elternhaus an, sehen die so ein bisschen, wo die Talente sind. Das wäre vielleicht so die ideale Weise. Oder man selber spürt, wie quirlig, lebendig man ist. Aber ich wusste erstmal nicht, was ich machen sollte. Also, als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich glaube, mit 14 haben meine Eltern mal gesagt, ach, dann lass dich doch mal schon beraten. Was gibt's denn? Was ruft dich denn? Und da bin ich mal mit oder 15 dann bei so einer Berufsberatung gewesen, und das fand ich total schlimm und ernüchternd. Die hat mit mir ein Interview geführt und hat gesagt, also ich komme zu dem Schluss, das wäre doch gut, wenn Sie Drogistin würden. Und da habe ich gedacht, was meint die? Also ich habe mich überhaupt nicht gesehen gefühlt. Bin nach Hause gekommen, so entsetzt. Mein Vater hat gesagt, super, musst sowieso weiter zur Schule gehen oder studieren. Denk mal darüber nach. So. Also das war dann ganz klar. Ich dachte, oh Gott, in solche Berufe, da sehe ich mich überhaupt nicht. Apothekerin, Drogistin, was sieht die denn? Dann hat mein Vater beschlossen, ich mache jetzt mal eine Aufnahmeprüfung bei der Sparkasse. Ich komme aus Linz am Rhein. Da kennt man sich, und mein Vater kannte natürlich den Sparkassendirektor. Und dann haben die zwei gesagt, ja klar, wir machen ja hier so eine Aufnahmeprüfung für alle. Da können Sie ja mit Ihrer Freundin dann auch mal hingehen. Da waren wir auch noch in der Schule und haben da an einer Aufnahmeprüfung teilgenommen. Da kamen dann so Fragen wie, was ist die PLO? Wer weiß ich bis heute? Ich dachte, worüber reden die? Keine Ahnung. Gucke ich Nachrichten? Nö, interessiert mich alles nicht. Und dachte nur, Stell mal vor, ich muss von morgens, was weiß ich, um 9 bis um 17 Uhr in einer Sparkasse sitzen. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, was daran schön sein sollte. Also es hat uns auch keiner erklärt. Also auch das war sozusagen die Verlängerung meines Weges. Mach lieber weiter, geh studieren, mach irgendwas, bloß noch nicht arbeiten. Zögere es hinaus, bis ich vielleicht irgendwann mal weiß, was es sein könnte. Und dann habe ich studiert. Mein Numerus Clausus war jetzt nicht so dolle, also es lag dann irgendwie bei BWL. Das ist so ein Studium, wenn junge Leute das hören, da kann ich nur sagen, immer machen, immer mitnehmen, da kriegt man so von allem und nichts was mit, um in kaufmännischen Jobs sich zurechtzufinden. Ich hatte dann sozusagen so ein kleines Basic und das hat meinem Vater natürlich auch gut gefallen. Der hat immer gehofft, ich übernehme mal seinen Laden. Das fand ich aber auch nicht so richtig prickelnd. Ich habe da natürlich in den Ferien gearbeitet, aber noch lieber bin ich lieber in die Marmeladenfabrik gegangen, weil ich da nämlich 1 Mark mehr verdient habe, die Stunde, als bei ihm. Was ihm wiederum imponiert hat.
Was hatte dein Vater für einen Laden?
Der nannte sich kaufmännisches Unternehmen. Er hat immer so unterschiedliche Dinge irgendwann auf den Markt gebracht, also oder begleitet, also so verkehrsberuhigte Straßen wurden mit so Schaukästen früher bestückt und dann hat er die in allen möglichen Varianten hergestellt mit Kollegen und damit einfach Autos nicht mehr durch die Hauptstraße am Markt fuhren, sondern das wurden dann ja Gehwege. Das war ja früher anders. Früher bist du ja mit dem Auto überall durchgekommen. Es war so ein bisschen ein Pionier. Und genau, oder auch Wegweiser in allen möglichen Varianten. Fand ich jetzt auch nicht so spannend. Also da habe ich gemerkt, ich könnte das, diese reine Organisation, aber hat mich jetzt auch nicht so gerufen. Und er war jetzt nicht der entspannteste Chef, sag ich mal. Also, und dann ich ihm wahrscheinlich sehr ähnlich nahestehend, wäre jetzt auch keine gute Idee gewesen. Und irgendwann, ich habe immer gemerkt, also ich habe 2 ältere Brüder, die sind 6 und 7 Jahre älter. Mit denen habe ich immer total gerne Musikladen gehört. Also Musik hat mich immer interessiert. Wir haben immer zu Hause getanzt auch. Und manchmal habe ich im Fernsehen Theaterstücke gesehen, die fand ich lustig. Ich gebe aber zu, das war richtig Boulevard. Also nichts Anspruchsvolles. Das war dann so Heidi Kabel und so Gedöns oder das fand ich dann lustig und die habe ich dann manchmal nachgespielt und die große Show gab es früher am Abend, am Samstagabend, die wir geguckt haben, die fand ich auch gut. Also ich merkte so diese Landschaften, die haben mich mehr angesprochen als irgendwo Verkäuferin oder irgendein Ausbildungsjob von Themen, die mich nicht rufen. Und da hat mein Vater mich auch wirklich bestärkt, weil der hat mich überall hingehen lassen, wo ich mich beworben habe. Ich sag mal ein Beispiel. Ich dachte dann, Stewardess, Lufthansa, ist doch super. Dann habe ich mich da beworben und dann haben die mich auch eingeladen. Dann bin ich das erste Mal von Köln nach Frankfurt geflogen, muss man sich mal vorstellen. Und war total aufgeregt und dann kam ich da an und dann sagten sie, sind noch viel zu jung. Machen Sie mal lieber weiter. Also das, nee, noch nicht. Und dann sagte mein Vater, na, wolltest du doch keine Saftschubse werden? Also der hatte immer,
Onkel.
ja, genau. Oder ich dachte, ich werde Zahntechnikerin. Da kann man auch mit Gold arbeiten und modellieren. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Und dann kam ich da auch von dem Gespräch wieder und da hat er gesagt, super, jeden Morgen die Gebisse sehen, ist ja auch appetitlich. Hatte ich auch, dachte ich, oh nee. Dann hat mein Bruder schon beim ZDF gearbeitet und hat es mir ermöglicht, dass ich bei einer Show, die geschnitten wurde, also endgefertigt wurde, Michael Pfleghar war damals der Regisseur und genau, durfte ich da einen ganzen Tag in einem Schneiderraum sitzen, war total begeistert. Und kam nach Hause und mein Vater sagte, super, einen ganzen Tag mit krummen Rücken im dunklen Raum sitzen.
Oh Mann,
Kannst du dir vorstellen? Trotzdem waren in diesen Themen immer irgendwas drin, was mich begeistert hat. Und okay, ich habe dann aus Verzweiflung weiter studiert, bis ich damit irgendwie fertig war und hatte dann nur die Themen. Die hießen wirklich Film und Fernsehen Musik und Theater. Und dann habe ich mich einfach auf den Weg gemacht, rauszufinden, was gibt es da überhaupt für Jobs.
Und dann?
Ja. Und dann habe ich, warte mal, das erste war, ich habe eine kleine Show, die auf Tour war, begleitet. Der absolut allererste richtige Job war, da habe ich mich bei Ariola beworben, hier in Berlin schon, als Trainee Assistant, ohne zu wissen, was das ist, und bin dann mit Musik-Acts oder Gruppen unterwegs gewesen, habe die betreut. Und das war damals Boney M. Kennt man vielleicht noch, genau. Mit
Ja,
denen
ja.
bin ich einige Zeit unterwegs gewesen, habe irre viel erlebt, habe die Welt so ein bisschen kennengelernt. Die waren schon chaotisch und liebevoll und freundlich und anstrengend. Genau, und da wusste ich nach einer Weile, das kann ich nicht lange machen. Das ist sehr anstrengend. Du lebst nur aus dem Koffer. Ich bin nur nach Hause gekommen, um neues Zeug irgendwie reinzuschmeißen und wieder loszufahren. Die waren halt sehr erfolgreich und deshalb musste diese Tour begleitet werden. Und mein erster Kontakt mit ihnen war dann auch, dass ich kam und sagte, die Tour geht weiter, ihr macht nicht Urlaub. Also Frank Farian hatte beschlossen, die sind so erfolgreich, wir brechen die jetzt nicht ab, wir verlängern die Tour. Also so war mein Einstieg bei denen und die waren total enttäuscht. Also für mich war das auch nicht so schön damals, aber ich habe schnell einen Draht zu allen gefunden. Ich mochte die Mädels wahnsinnig gern. Und mit Bobby hatte ich dann so, musste ich mich dann so ein bisschen annähern. Das hat so ein bisschen gebraucht. Genau. Also da gab es halt viele Abenteuer. Aber ich wusste, auf Dauer ist das nichts. So.
Also das war sozusagen deine Leidenschaft Musik, die du da erstmal
Ja,
so ein
genau. Da
bisschen
ist die
verfolgt
Musik,
hattest.
was ich toll fand, alles, was im Studio passierte. Also hier in der Wittelsbacher Straße bei Hansa Ariola habe ich Roland Kaiser kennengelernt. Alle Leute, die damals so bei denen unter Vertrag waren. Frank Zander sang damals ganz viel und hat dann irgendwann gesagt, wer ist denn die Kleine, die da immer rumrennt? Zander mal vorstellen und so. Und dann habe ich mich vorgestellt, hat er gesagt, das ist ja nett, wir sind nicht verwandt oder irgendwie was. Und hat er gesagt, weißt du was, ich sag jetzt einfach, du bist meine Schwester. Also mochte Frank Zander oder mag ihn sehr gern. Er ist einfach ein kollegialer, netter Kollege gewesen. À la carte. Es gab viele kleine Gruppen, die damals da rumgesprungen sind. Das waren dann so Mädels oder Gruppen, die hatten so einen Song und waren irre erfolgreich damit und dann kam nichts mehr. Ne? Also da gab es immer ganz viele. Und da hatte ich dann kurzfristig die Idee, ich frage meine beiden Freundinnen, die eine ist blond und die andere schwarzhaarig und ich braune lange Haare. Ich frage einfach den Frank Farian, ob der nicht ein Lied schreibt und wir tanzen dazu und dann haben wir einen Sommerhit und dann habe ich ganz viel Geld auf dem Konto und das wäre doch eine super Sache. Und dann hat er gesagt, okay, besorg mal Fotos von den Mädels.
Okay.
Habe ich gemacht. Und er hat sich das wirklich überlegt, weil wir waren schon sehr schöne Mädchen, muss ich schon sagen, oder junge Frauen. Es war einfach so. Und jeder weiß es heute, es wurde ja nicht so viel wirklich gesungen unter Frank Farian.
Ja, okay.
Also bei Boney M. war es schon Liz und Marcia, die wirklich gesungen haben, aber Maisie und Bobby haben natürlich nicht gesungen. Das
Okay, das war
wusste
alles
ich ja
Playback
auch.
dann. Ja,
Es war
okay.
Playback von Frank oder anderen
Ah.
Soul-Stimmen. Und
Ei, ei, ei. Okay.
dann hab ich halt gesagt, naja gut, ich weiß gar nicht, ob ich singen kann. Aber wir können doch mal irgendwie so rumprobieren. Und dann habe ich meine Freundinnen gefragt, die vorher das ganz toll fanden, aber als die merken, es wird ernst, dann
Ja.
sind sie abgesprungen, haben Angst gehabt. Also es ist nie dazu gekommen, aber ich habe die Zeit bei Hansa Ariola, Mary Rose durfte ich kennenlernen. Also es gab eine Menge toller Kollegen, denen ich da begegnet bin und deren Musik ich auch teilweise sehr mochte.
Ja.
Genau, also das war dann mein Gastspiel da, bis ich sozusagen, wie war das denn? Dann bin ich, glaube ich, zu Otto Meißner gekommen. Der hat Filme produziert und da bin ich im freien Vertrag, habe ich da als Produktionssekretärin arbeiten können und bin ganz schnell Produktionsassistentin geworden. Genau, und habe dann da in die erzählerischen Strukturen Dramaturgie reinschnüffeln können, habe die Schauspieler kennengelernt. Und da muss ich sagen, habe ich richtig Feuer gefangen.
Ah ja,
Also da war, das war sozusagen die erste Ebene an Fiktionalem. Ah, ich habe was vergessen. Ich bin natürlich nicht direkt dorthin, sondern ich habe bei Hansa Ariola ich bin, genau, so war das. Hans Rosenthal hatte Otto Meißner angerufen, so war das. Und der sagte, er braucht kurzfristig für ein paar Monate jemanden, der sein Büro irgendwie auf Vordermann bringt. Da ist jemand abgesprungen und er ist eigentlich nur ganz alleine mit seinem Büro, weil er hat auch eine kleine Produktionsfirma für die ganzen Shows und Radiosendungen, die er gemacht hat. Und ob er jemanden wüsste, und da hat Otto Meißner gesagt, ich leihe dir die Zander, aber die kommt zurück. Die hat so freie Verträge, die kannst du jetzt 3 Monate nehmen und dann muss sie zurückkommen. Naja, und da habe ich dann aber eben Hans Rosenthal kennengelernt, fand ihn ganz toll. Wir haben ein super, super Gespräch gehabt. Also nach dem ersten Gespräch habe ich einfach direkt zugesagt und habe ihm aber gesagt, also ich würde nicht als Sekretärin für ihn arbeiten. Das hat mich noch nie gereizt, das bin ich nicht. Und dann hat's nach einer Dalli-Dalli-Sendung haben wir dann abends im Telehotel in München unter Föhring, sollte ich dann da abends hinkommen nach der Sendung. Es war 22 Uhr und da saßen seine Gesellschafter und er hat gesagt, was halten Sie denn davon, wenn wir Sie zur Geschäftsführung machen? Und da habe ich gesagt, da habe ich gar keine Ahnung von, habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung, aber hey, BWL studiert, irgendwas weiß ich davon. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich brauche ein bisschen Unterstützung, vielleicht einen Juristen oder so. Und dann sagte Professor Nordemann, schätze nein, ich bin Jurist, also das kriegen wir schon hin. Also ich bin bei denen eingestiegen und zwar wirklich als Geschäftsführerin. Otto Meißner war tief beleidigt, dass ich die Nova-Film verlassen habe, also nicht zurückkam. Das geht schief, das sollten Sie nicht machen. Aber das war dann der Sprung, der war dann notwendig. Und dadurch war ich dann aber wieder erstmal in der Show. Dann habe ich die ganzen Shows sozusagen begleitet, produziert. Wir haben ja selber Shows gemacht. Dalli Dalli war immer eine Auftragsproduktion, also es hat das ZDF selber gemacht. Aber ich war da dann in dieser Zeit eben seine direkte Assistentin und habe ihm zugearbeitet, habe sein Büro auseinandergenommen, wieder neu zusammengesetzt. Habe eine Freundin damals kurzfristig noch mit reingenommen und ich habe das geliebt, für ihn zu arbeiten. Es waren fast über 6 Jahre, quasi bis zu seinem Tod. Also genau, da wäre ich sicherlich sonst auch noch länger geblieben. Das war einfach eine großartige Zusammenarbeit. Also ja, das war mein einziger, nee, sagen wir so, das war ein wirklicher Chef, also wo das auch passt, Chef. Ich hatte dann noch einen später bei Studio Hamburg, der Dübel, den mochte ich auch wahnsinnig gern. Der hat mich sozusagen von der Producerin zur Produzentin gemacht. Und ansonsten waren die anderen Kollegen, die einem so im Laufe des Lebens begegnet sind, waren das Vorgesetzte. Ne? So.
Also mir fällt dazu ein, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, du hast gerade also du bist fertig mit deinem Studium, ne? Und du sagst ja selber, man ist ja noch irgendwie ein bisschen grün hinter den Ohren. Man weiß ja so gar nicht irgendwie, was dann
Ja,
kommt und so weiter.
nee.
Aber du hast dich einfach dann total da reingeschmissen, ja? Ich meine, zu sagen, okay, Boney M. zu begleiten, und das alles so mitzukriegen, aber wie du das jetzt erzählt hast, du hast alle großen Stars dann ja kennengelernt. Wie war das? Also ich meine, ist da nicht so eine Berührungsangst erstmal da? Also weißt du, man kennt die aus dem Fernsehen und denkt, wow, und jetzt hier Mary Rose und Roland Kaiser, was du gerade gesagt hast, die Namen. Und dann steht man da vor denen. Wie war das? Wie war dieses Gefühl dabei?
Weißt du, was mir ganz groß gefallen hat? Also ich bin mit Boney M. mehrfach im Musikladen gewesen, mit Uschi Nerke und Mike Leckebusch. Da habe ich die internationalen Stars auch kennengelernt. Earth, Wind and Fire oder Tom Jones bin ich begegnet. Oder, ach, you name it, die fallen mir jetzt alle gar nicht so ein. Und zwar habe ich die auf dem Flur kennengelernt, also da, wo die die Gasträume waren für meinen Star sozusagen oder den Star, mit dem ich unterwegs war. Und die waren ja dann auch davor. Und man lernte die von der anderen Plattenfirma, die Kollegen kennen. Und dann kamen die ja auch raus. Und dann die waren so offen. Man hat einfach, die haben sich auch gefreut, einen kennenzulernen, weil solche Leute sind ihr Leben lang irgendwie unterwegs. Und ich habe tatsächlich nie große Berührungsängste gehabt. Das mag daherkommen, dass mein Vater auch nie Berührungsängste mit irgendwelchen Leuten hatte. Die haben mir das zu Hause vorgelebt.
Ah
Also
ja,
mein Vater ist auf jeden zu, den er kennenlernen wollte, oder den er spannend fand, ob das in Politik oder Wirtschaft war, der ist einfach, er hat gesagt, hallo, so. Und außerdem hat er auch immer gesagt, weil sie gehen auch immer nur auf den Klo, wie wir alle. Und das hat mir jeden Menschen irgendwie auf so eine, der muss da genauso durch seine Bauchwehen und Ohrenschmerzen durch oder Kopfschmerzen, wie wir alle. Und ich glaube, es ist nicht gesund, Leute auf den Podest zu stellen. Was anderes ist, wenn man großen Respekt hat. Das hab ich wirklich immer vor Schauspielern, genauso heute noch wie früher. Aber sie beim Herzen zu kriegen oder sich zu trauen, auf jemanden zuzugehen, da habe ich einfach, ich bin Widder, wahrscheinlich liegt das in meiner Natur und auch in dem Kämpfen gegen zwei ältere Brüder, sich durchsetzen müssen, ob ich will oder nicht. Ist da auch Neugierde. Also ich bin, und aus dem Rheinland, wir sind auch ein bisschen von der Mentalität her, wer bist du denn? Erzähl doch mal. Also meine Eltern zum Beispiel sind früher immer, die sind gerne Wein trinken gegangen und wie gesagt, die sind dann also ich komme aus Linz am Rhein, dann sind wir nach Unkel oder Bonn-Beul und wir haben halt den ganzen Rhein entlang wahnsinnig schöne Weinlokale und die hatten ihre zwei, drei, wo die sehr gerne hingingen. Und einer hieß bei den Brüdern und da bin ich immer mitgekommen. Also ich habe mich halt überall mit hingeschleppt. Und was ich immer toll fand, ist, dass zum Beispiel in diesem Weinladen, Weinlokal bei den Brüdern, einer von denen dann immer einen empfangen hat an der Tür und sagt, ach, das ist ja schön, dass ihr da seid. Also ich überlege mal, zu wem ich euch jetzt setze, und ist dann auf einen Tisch gegangen und sagt, ach, das könnte passen. Und dann wurden wir an einen Tisch gesetzt mit irgendwelchen Leuten. Dann hat der den Moderator gegeben und Anknüpfungspunkte gebaut. Und wenn das Gespräch lief, ist er aufgestanden und ist gegangen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute wir kennengelernt haben.
Ist ja
Und das
cool.
liegt in der Mentalität der
Ja,
Rheinländer.
ja,
Das
ja,
ist,
ja.
kannst ja auch alleine als Frau, geh in Köln in irgendeine Kneipe. Also in einen echten Kölner Laden jetzt, nicht Schickimicki, sondern ganz, und stell dir an die Theke und red mit dem Kürbis. Alles gut. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Dich kenne ich überhaupt nicht. Du warst ja noch nie hier. Auch in Kölsch oder was? Darfst du schon? Da bist du sofort irgendwie integriert.
Ja. Ich habe ja auch in Köln gelebt, ne? Also dabei fällt mir das so ein, weißt du, ich habe in Köln gelebt und das war nach meinem Studium. Und dann habe ich im Veranstaltungsmanagement gearbeitet, weißt du, in so Agenturen, ne? Aber weißt du, da war das Thema und das würde jetzt auch noch so eine Frage sein. Also, weißt du, ich war eben, natürlich war ich eine junge Frau, ich war kein Mädchen mehr, ich war eine junge Frau, ja. Aber trotzdem, irgendwo wurde man so. Ach, Mädel, jetzt mach das doch mal. So, weißt du, so in dieser Art. Und
Ich weiß, wo du raus
ich
hinaus
bin mit
willst.
denen zum Beispiel nach Jordanien geflogen. Das war ein internationales Event, ja. Und da waren dann irgendwelche Frauen, die in der Wüste so ein Tänzchen gemacht haben. Und da hat mein Chef gesagt irgendwie, ach, jetzt mach doch auch mal. Und die Leute, die dann da, ne, da mitgefahren sind, die ihr Incentive gekriegt haben, die wollten dann natürlich auch, dass ich dann gleich einen Bauchtanz da anfange und so weiter. Und ja, was
Ja,
machst du
ja, ja,
dann?
ja.
Ja,
Nee, nee,
also
nee,
ich
nee.
und ist dir sowas auch passiert? Also ich meine,
Aber
haben die dich
hallo.
ernst genommen, richtig? Weißt du, also
Ich
weil
weiß,
ich
ja.
meine, Geschäftsführerin, Doris, das ist der Hammer, ja? Also
Ja. Zu
ja.
der Zeit da hast du
Ja.
natürlich recht.
Ja.
Also die drei Herren, die man heute alte weiße Männer nennt, die haben mich an dem Abend einfach erlebt und haben gesagt, die hat was, das probieren wir. Und die sind mir mit großem Respekt entgegengekommen. Aber ich kenne natürlich alles, was du jetzt in Ansätzen gerade beschreibst. Nun bist du jünger als ich. Das heißt, ich habe noch mal 10, 15 Jahre früher erlebt, dass Typen sich in der Form verhalten haben, wie sie es heute. Heute haben wir andere Themen mit den Herren. Aber damals war das so selbstverständlich, oder haben mal jemanden auf den Hintern geklatscht oder haben mal irgendwie gesagt, irgendeine Bemerkung über einen Busen oder nicht vorhandenen Busen gemacht. Und das war normal. Es gibt auch eine ganz fantastische Doku dazu. Ich weiß leider gerade nicht, wie die heißt, aber die muss man anschauen. Können wir vielleicht später verlinken, nachher unter deinem
Ja, na
Ding. Ich
klar,
gucke da noch mal
gerne.
nach. Da sieht man wirklich, auch wie ein Heiner Geißler sich im Bundestag geäußert hat zu Petra Kelly und zu all den Damen von den Grünen, wie verächtlich das war. Und als ich mit Rosenthal dann zum Beispiel auch zu irgendwelchen Veranstaltungen gegangen bin, ihn begleitet habe, organisiert habe vor Ort, da gab es auch welche. Es fing ja schon ganz kleinen Dingern an, die haben mich geduzt, weil er mich geduzt hat. Ich habe Herrn Rosenthal natürlich gesiezt. Für mich gehörte sich das so. Und dann haben die mich auch geduzt. Und da habe ich gedacht, nö, also was soll das denn? Also und er hat auch gerne mal gesagt, das ist übrigens Doris. Ich war so seine Allzweckwaffe für alles Mögliche. Aber das war respektlos. Und da muss man als junge Frau, habe ich schon, wenn ich das gemerkt habe, da ist was, was mir überhaupt nicht passt. Oder jemand, was weiß ich, es gab irgendein Treffen im Büro und derjenige wusste nicht, dass ich die Geschäftsführerin bin. Und dann sagte, Mädelchen, könnte ich einen Kaffee haben? Selbstverständlich mache ich Ihnen einen Kaffee. Also ich habe mir nie einen Zacken aus der Krone gebrochen, mache ich heute auch. Scheißegal, das mache ich, weil ich wozu nicht, ja? Ich habe nicht meine Leute, die dafür rennen. Aber ich habe ihm dann den Kaffee hingestellt und habe gesagt, so, dann können wir ja jetzt anfangen. Und dann hat er gesagt, Sie sind die Geschäftsführer? Ja, genau. Also manchen musste man das so richtig ein bisschen überbügeln und das war nicht immer einfach, je nachdem, wer es war. Aber ich durfte auch so großartige Kollegen kennenlernen, wie Richard von Weizsäcker zum Beispiel. Also wir alle Politiker sind damals bei uns durch unser Büro gegangen, bei Hans Rosenthal, weil der sehr politisch engagiert war und ein großer Ratgeber für viele Menschen. Und da muss ich sagen, hab ich immer nur Wertschätzung und Freundlichkeit erfahren. Also ich war ein großer Fan von Weizsäcker. Ich habe dem wahnsinnig gern zugehört. Die hatten ja auch was zu sagen. Und mit Rosenthal habe ich viel über das Judentum diskutiert und gestritten und so. Also mit denen konnte man toll reden. Aber dieses zu glauben, man könnte jemandem mal sagen, mach doch mal dies oder mach mal jenes oder tanz doch mal auch so schön wie die, sag mal. Also nee, also heute undenkbar. Ne, da haben wir, ich sag mal, da hat der Feminismus eine Menge Arbeit geleistet und es war Arbeit. Für mich waren das dann damals die Vorbilder, Senta Berger und Iris Berben, die sind ja beide auch älter als ich und die einfach auch für den Paragraph 218 auf die Straße gegangen sind. Ich glaube, es war meine erste Demo in Berlin. Die hatten eine Stimme und die haben den Leuten auch gesagt, ja, in den Mantel helfen, kannst du mir gerne und die Tür aufmachen kannst du auch gerne. Und das ist aber dann später, manchmal so umgekippt in, ich kann mir die Tür alleine aufmachen und gib den Mantel her, komm da alleine rein. Da ist auch was in Missverständnis geraten. Es ist doch entzückend, wenn ein junger Mann das gelernt hat oder es gerne macht, wenn er jemandem die Tür aufhält, oder den Platz wählen lässt oder den Mantel so, da muss man keinen Staat draus machen, aber da reinhelfen. Also ich lehne es nie ab, wenn es passt, nehme ich gerne. Wenn keiner da ist, gehe ich auch alleine in den Mantel. Also So,
Ja,
ja, ich komme
ja.
natürlich jetzt noch auch aus so einem Elternhaus und mein Vater hat das den Jungs beigebracht und naja, und meine Mami war halt einfach auch so eine richtige Dame. Ja, so, also da musste man sich schon, aber ich weiß auch, wenn meine Mutter, die war 10 Jahre jünger als mein Vater, wenn so ältere Typen ihr so ein Kompliment gemacht haben, dann hat die gekichert. Wie so ein kleines Mädchen. Ich konnte das nicht gut haben. Ich hab dann auch manchmal gesagt, was ist denn das? Also willst du da gefallen? Oder es ist mir relativ früh aufgegangen, dass das für mich keine Option ist. Keine Ahnung woher.
Das heißt also, du hast das so richtig wie, das ist so dein, das ist so inhärent, würde ich sagen, ne? Das macht dich aus, sozusagen, so wie du das gemacht hast. Jetzt würde ich trotzdem gerne wissen, wenn du sagst, die haben dich da zur Geschäftsführerin gemacht, bei dem Teil der Biografie sind wir ja gerade angekommen, dass du, also wie, was ist so innerlich in dir abgelaufen? Also hast du das Gefühl gehabt, ja, du bist da schon so deinem Herzen gefolgt? Oder hast du das Gefühl gehabt, du bist da wie irgendwie reingestolpert und jetzt machst du das irgendwie? Oder
Na,
was ist da so innerlich passiert irgendwie?
damals habe ich ja nicht damit gerechnet. Ich dachte, ich mache dem jetzt wirklich 3 Monate sozusagen seinen Laden fit und dann gehe ich wieder. Und als die sagten, nee, nee, diese 3 Monate finden wir gar nicht lustig, wir haben uns was überlegt. Was sagen Sie denn, wenn wir Ihnen sagen, Sie werden Geschäftsführerin? Mein erster Gedanke war, dann verdiene ich mehr. Was sage ich Ihnen jetzt? Ich wusste gar nicht, was man verdienen würde. Also das hat mich sofort gelockt. Und auch die Tatsache, dass ich noch gar nicht weiß, was da alles zu gehört. Und ich glaube, was für junge Menschen wirklich wichtig ist, da sitzt jemand vorher, der glaubt an dich, der traut dir das zu. Und dann geht bei mir oder ging immer bei allen Straßen, die dann später kamen, sowas an wie, kriege ich hin, mal gucken, was es dazu braucht. Wie komme ich dahin? Was braucht es dazu? Das war auch, es fand ich auch großartig. Mir macht das halt Spaß. Also das ist nicht was, was ich dann als Bürde erlebt habe, sondern wenn Rosenthal zum Beispiel in seinen Sitzungen saß, für seine Shows und also die jetzt von den Sendern ARD oder ZDF produziert wurden, hatte er ja mehrere Redakteure und Menschen, die ihm zugearbeitet haben. Und wenn er dann sagte, ich habe mir das und das vorgestellt und ich würde das und das gerne haben und ich würde das und das gerne umsetzen, dann konnte es sein, dass ein Redakteur sagte, nee, also das ist jetzt zu aufwendig, das kriegen wir gar nicht hin. Dann hat Rosenthal immer nachgefragt, ist es zu teuer oder ist es oder aufwendig? Nee, wir haben ja gar nicht so viele Leute und ach, das ist ja undenkbar. Also das kriegen wir ja gar nicht so hin. Und dann hat er gesagt, Moment, ich müsste kurz telefonieren. Und dann ließ er sich ein Telefon, damals noch nicht Handy, sondern Telefon bringen. Dann rief er im Büro an und sagte, Doris, wir haben ja ein Problem. Also ich hätte gerne das und das und das in dieser Show. Du weißt, die Show, ist in einem halben Jahr. Die wird jetzt vorbei. Traust du dir zu, das und das an den Start zu bringen? Und dann habe ich kurz nachgedacht und gesagt, ja klar. Keine Ahnung, wie es geht, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Hab ich freie Hand? Was brauchst du? Und ja, manchmal hab auch mal gesagt, darf ich Hubschrauber einsetzen? Und dann kam, ja klar, gut, müsstest du schaffen. Dann habe ich das mir erobert. Das ist aber wirklich so mit, wow, mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich wusste nie, ob ich es hinkriege. Es war aber für mich nicht mein Zweifel in mir. Es war eher dann auch der Stress in einer gewissen Zeit, das dann hinzukriegen. Und das war natürlich nicht stressfrei. Also ich bin jetzt nicht nur geflogen von Event zu Event und Happening zu Happening, sondern ich war dann einfach auch heilfroh und er auch, wenn ich es geschafft habe und wenn es geklappt hat. Und dafür gab es dann viel Lob. Und das war meine Nahrung. Viel Lob und dann bekam ich auch mal noch mal eine Tantieme ausgezahlt und so und das machte sich dann wieder gut auf meinem Konto. Also ne, das waren so die Lockmittel, auf die ich Bock hatte. Ich hatte einfach Bock darauf. Also weiß ich bin auch mit 19, 20 aus dem Elternhaus raus, nur weil ich einem Typen gefolgt bin. Meine Eltern fanden es unmöglich. Die wollten das noch gar nicht zulassen, aber es war kurz vor 21. Was sollten sie machen? Mit 18 war ich noch das Küken, hätte mich nicht getraut. Aber mit 19, 20 wurde ich flügge. Und mit 20 bin ich dann auch gegangen, nicht ohne mir ein Sicherungsnetz zu bauen. Ja, also ich wäre nicht nach Hause zurückgegangen. Das wollte ich einfach nicht, sondern ich wäre dann zu meinem älteren Bruder gegangen.
Ah ja,
Und
ja.
das hat mir ein bisschen Mut gemacht, dass ich wusste, weil ich wusste ja nun auch nicht, wie wird das mit einem Mann, der war damals auch 6 Jahre, 6, 7 Jahre älter als ich. Hält das? Waren ja so die ersten Gehversuche draußen. Aber so wie wir alle natürlich einen Führerschein gemacht haben, und unabhängig zu sein und in die Welt zu düsen, begegne ich heute immer mehr jungen Leuten, die in Großstädten wohnen und den Führerschein gar nicht mehr machen, weil sie mit den Öffentlichen überall hinkommen. Für uns wäre das früher undenkbar gewesen. Undenkbar. Aber da war auch mehr Land dazwischen.
Ja. Also ich höre so raus, du bist echt die Macherin. Du machst einfach und dann guckst du irgendwie, wie es dann weitergeht, sozusagen. Ne? Wenn wir jetzt weitergehen in deiner Biografie, du hast jetzt, also bei Hans Rosenthal hören wir jetzt schon raus, du hast unheimlich viel gemacht, unheimlich viel organisiert, du hast Produktionen mitbekommen. Fing das dann da auch schon an, dich dann zu interessieren, zu sagen, oh ja, da will ich mehr dazu wissen?
Also
Wie kam der Schritt dann danach?
die Shows sind eine ganz andere Dramaturgie. Und als er krank wurde, und das ging ja dann relativ schnell, dass er starb, war ich ja auch erstmal lost und habe gedacht, was mache ich jetzt? Wie geht denn das weiter? Jetzt habe ich ja quasi den Host, den Moderator und der Chef ist weg. Und Hans hatte für uns alle einen Plan gemacht, der war sozusagen ein Jahr gültig. Also wir haben nach einem Plan gelebt, weil er spürte ja, dass es zu Ende geht. Wir haben alle was an die Hand bekommen, wie wir in der nächsten Zeit mit bestimmten Dingen umgehen sollten. Und da hatte er sich überlegt, dass ich eine Show im Vorabendprogramm produzieren könnte fürs ZDF mit Hans-Jürgen Bäumler, und da saßen noch mehr Leute. Das war noch nach seiner Idee, und die durfte ich dann tatsächlich verfeinern und habe das mit dem ZDF dann abgestimmt. Und als er dann wirklich verstorben war, durfte ich 6 Folgen am Stück so eine Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm hieß das, so eine Rateshow weiter produzieren. Und dann kam vom ZDF aus die Idee, die mich ja nun auch alle da kannten. Da liegt eigentlich noch ein Budget, was zu unserer Firma gehört. Was hältst du davon, wenn wir dieses Budget nehmen und es einer anderen sehr bekannten Filmproduktionsfirma geben, und du guckst mal, ob das für dich auch was ist? Also könntest du dir das vorstellen? Du bist dann so eine Art Co-Produzent. Ich hatte null Ahnung, was das nun wiederum ist. Aber das war eine sehr schöne Serie im Vorabendprogramm. Die wurde in München produziert. Und naja, da stand irgendwie so das nächste Abenteuer drauf, weil was sollte ich, konnte ja jetzt nicht endlos weiter Shows produzieren. Also mich hat das jetzt nicht so gerufen. Ich hatte damals ein sehr schönes Angebot von Frank Elsner, der mich anrief und sagt: Mensch, es geht Ihnen jetzt bestimmt nicht gut. Wenn Sie wollen, kommen Sie zu mir, und dann passe ich eine Weile auf Sie auf, oder Sie können bei mir einfach arbeiten. Und dann habe ich einfach gemerkt, nee, der Hans war schon auch der Hans. Und es war jetzt nicht einfach, ich suche einen neuen Moderator wie Wim Tölke oder andere, wobei ich den Frank Elsner schon auch wirklich toll fand. Ich merkte, für mich geht die Luft ein bisschen raus bei den Shows. Das ist noch nicht das, was mich wirklich so reizt, dass ich jetzt die nächste große Show nur mit einem anderen Moderator. Das war zu sehr personalisiert. Also Hans war auch noch ein bisschen Papi-Ersatz für mich. Ich war arschjung damals, ne? Und ich habe keinen neuen Papi gesucht. Und jetzt merkte ich, naja, die Shows sind es jetzt auf Dauer auch nicht, und nur organisieren für andere fand ich auch nicht so toll. Das klang nach einem neuen Abenteuer, also habe ich dem zugestimmt und habe mit der NDF in München dann so eine Vorabendserie produzieren können. Da habe ich dann Hannes Jenicke kennengelernt. Der spielte da so einen Bild-Zeitungsreporter. Der war so alt wie ich, glaube ich, oder 2 Jahre älter. Und dann habe ich, und da bin ich Feuer und Flamme gewesen, als ich das erste Drehbuch in der Hand hatte, als ich gemerkt habe, wie das strukturiert war, wie die da arbeiten. Also Set, Luft und die Umsetzung, da war ich fasziniert. Also da hab ich gemerkt, Mensch, ich kann hier Geschichten erzählen, nicht eine Show konstruieren und durchziehen, sondern Geschichten erzählen. Und hatte ich irgendwie anscheinend, ohne zu wissen, wie lang und ob ich das durchhalte und wie ich da meinen Weg finden werde in Zukunft, keine Ahnung. Ich wusste nur, das ist so, wie wenn kleine Kinder gerne auf der Bühne stehen und auf einmal merkst du, die kann was spielen, was über das Spiel hinausgeht, die kann was erzeugen und dann werden das Schauspielerinnen, erst Kinder und dann später auf der Bühne. Die muss man laufen lassen, die haben was zu erzählen, die wollen das unbedingt machen. Und wenn die das wirklich unbedingt wollen, dann muss man die da drin unterstützen, egal wie die Branche und die Zeiten stehen. Die müssen dann auf eine Bühne. Die müssen sich, das ist eine Art, sich so zu zeigen. Ne? Das habe ich überhaupt nie gehabt. Also nur so ein bisschen, habe ich mal so ein bisschen, durfte ich mal so mitmachen, habe gemerkt, nee, das ist es nicht. Geschichten erzählen war es bei mir wirklich.
Was reizt dich daran, Geschichten zu erzählen, Doris?
Ich bin eine Storytellerin, merkst du ja. Ich kann dir jetzt hier auch noch 3 Stunden ohne Punkt und Komma erzählen. Nicht, weil es über mich geht. Eigentlich brauche ich dann irgendwie wieder so einen Impuls. Warum erzählt man was? Wen will ich erreichen? Was ist die Geschichte hier? Ich habe gerade zum Beispiel eine sehr bekannte Schauspielerin, ich lasse den Namen jetzt mal weg, die hat mir eine Idee geschickt, die sie aufgeschrieben hat, hat gesagt, ich will jetzt mal, habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt Drehbuchautorin. Und dann, hier ist ein Exposé. Und das war kein Exposé, sondern das war ein Pitch. Ein Pitch ist eine Idee, die machst du auf einer Viertelseite maximal. Und ein Exposé besteht dann zwischen 3 und 5 Seiten. Und dann gibt es ein Treatment, das ist 20 Seiten. Und dann gibt es das Drehbuch, das ist 120 Seiten. So. Und sie hat mir da also gesagt, hier ist ein Exposé. Und dann habe ich das gelesen. Und das war also ein Pitch. Das war kein Exposé. Es war so dünn und so tausendmal schon erzählt und es hatte überhaupt gar nichts. Und ich dachte, lieber Gott, was sage ich dir jetzt? Die hat sich jetzt hingesetzt und im Anschreiben mir voller Leidenschaft erzählt, warum sie das schreiben möchte und was sie da bewegt und so. Und dann lese ich aber diese Zeilen über diese Story und denke mir, das ist ja so ein Humbug. Also man muss jeden Beruf, den man macht, auch erstmal wirklich erlernen, so wie das Schauspielen. Das braucht andere Regisseure, das braucht Lehrerinnen, Lehrer, die einen an die Hand nehmen, die einem zeigen, wie man sich abspaltet vom eigenen Ich und wie man in eine andere Figur reingeht und aber es wieder schafft, aus der Figur rauszugehen, wie man Text lernt, wie man deutlich spricht. Alles diese ganze Kunst, die eine Kunst ist, die muss man erstmal erlernen. Und so ist das mit dem Drehbuchschreiben ja nicht anders. Und sie hat sich jetzt einfach hingesetzt, nur weil sie hunderte von Drehbüchern gelesen hat, heißt das noch lange nicht, dass du Drehbuch schreiben kannst. Sie dachte das aber. Und dann war ihr letzter Satz im Anschreiben, ich hoffe auf dein ehrliches Feedback. Und da habe ich nur gehofft. Also das habe ich dann gemacht. Ich habe ihr ein ehrliches Feedback gegeben und das war knallhart. Also das war einfach, ich habe ihr einfach gesagt, also schreiben ist es so in der Form nicht. Ich kann dir jetzt nur sagen, finde erst mal raus, wer bist du? Was willst du erzählen? Für welche Geschichte brennst du so, dass du nachts nicht schlafen kannst? Und dann schreibst du und dann fängst du an zu schreiben und übst und übst und übst und übst und dann bleibt vielleicht irgendwann eine Zeile übrig und auf der baust du aus und davor hast du hunderte von Seiten weggeschmissen. Fang mal irgendwo mit dir an, wo du Expertin bei dir selbst bist. Und dann gibt es Workshops, die man besuchen kann und es gibt Bücher, Fachbücher, die einen begleiten können, die einen die richtigen Fragen stellen. Das muss man erstmal verinnerlichen und tun. Habe ich auch alles probiert. Also Drehbuchschreiberin bin ich nicht. Ich komme nicht über diese 10 Seiten. Wir reden bei einem Drehbuch von 120 Seiten. Wir reden von Anfang, Mitte, Schluss, 3 Wendepunkte. Wir reden von möglicherweise nicht einem Dreiakter, sondern einem Fünfakter. Was weiß ich? Es gibt Millionen Ideen. Und es gibt Regisseure, die erzählen so, und es gibt Regisseure, die erzählen so, und es gibt Autoren, die wollen das wieder ganz anders haben. Und Ich habe mit ihr Tachles gesprochen, weil sie ja die Branche kennt, und hab dann einfach gemerkt, es wird ihr gerade nicht viel angeboten und sie sucht nach einem neuen Stoff für sich selbst. Und so geht's aber nicht. Und dann habe ich nur noch darunter geschrieben, also ich hoffe, dass sie das nicht schmerzt, dass ich jetzt so ehrlich bin, aber das ist das, ich habe nicht nur hunderte von Drehbüchern gelesen, ich habe sie mitentwickelt und manches davon durfte ich realisieren und vieles in die Tonne gegangen. Und für vieles, wo ich Energie reingesteckt habe, die sind nicht realisiert worden. Da gibt es Gründe für. Und die hat ganz toll reagiert. Die hat das nicht persönlich genommen, sondern die hat verstanden, dass sie eigentlich was tatsächlich, sie hat eine Frage daraus genommen, nämlich, wer bin ich und was will ich wirklich erzählen und nicht, ich mache hier ein Datingportal, treffe 6 Leute und man könnte doch einen Sechsteiler daraus machen. Also mal als Idee, ne? Und über Begegnungen mit, das ist keine Geschichte. Das ist keine Geschichte und das interessiert auch keinen. So, und das ist natürlich ein Teil meines Lebens, ist Übung. Ich habe viele Workshops gemacht über Dramaturgie. Ich bin großen Künstlern im Ausland begegnet und im Inland und habe auch mal kurzfristig gedacht, ob ich nach L.A. gehe. Da, in der Zeit, wo ich ein bisschen größenwahnsinnig war, bin dann wieder gerne zurückgekommen. Und weißt, es gibt, das ist alles wie so ein Stein, der geschliffen wird und irgendwann glänzt er. Also ich weiß einfach, was ich kann heute und ich weiß auch, wo ich mich gar nicht für eigne, wo ich nicht so der Knaller bin. Und insofern ist das einfach, habe ich gemerkt, in diesem Entwickeln von Geschichten, von einer Grundgeschichte, die ich entweder selber habe oder mit dem ein Autor auf mich zukommt, wo ich merke, bah, da stehe ich auch gerade. Das ist dann so ein Auslöser und wo ich merke, da bleibe ich dann dran, weil wenn man dann so eine Geschichte entwickelt, dann habe ich Monate, manchmal Jahre damit zu tun und das soll ja nicht langweilig werden. Die erste, die sich langweilt, bin ich. Also, weißt du? So,
Ja,
und
klar, ja.
da merke ich da, wenn ich die richtige Geschichte am Schopfe habe, dann freue ich mich da drauf und dann ist jedes Treffen mit Autoren, Autorinnen eine Freude und mal gucken, was jetzt rauskommt und man erzählt von sich und man erfährt vom anderen und dann bin ich mit jemand, der die Geschichte irgendwo hinlenkt und das finde ich ganz toll. Also ich bin Storytellerin und Dramaturgin inzwischen. Das, was ich mir am Anfang meines Weges nie getraut hätte, das zu sagen.
Was meinst du damit? Was bedeutet das für
Ja,
dich?
wenn Dramaturgie habe ich nicht studiert. Also ich habe keine Theaterwissenschaften studiert, zum Beispiel. Man kann das auch das. Ich habe mir das wirklich raufgepackt über Üben, 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 Üben und bin, glaube ich, heute eine ganz, ganz gute Dramaturgin auch. Also ich lese was und weiß, kann ich was draus machen. Also ich, jemand anders macht was anderes draus, ne? Aber spricht es mich an, hat das Potenzial, will ich da weitergehen? Und ich kann einfach die Fragen stellen, die ein Autor braucht, um weiterzumachen. Ich diktiere nicht einem Autor in die Feder. Das passiert manchmal bei Redakteuren, die machen das. Also es gibt Redakteure, die machen das. Das sind aber die nicht so toll. Eigentlich muss man überfragen, den Autor und seiner Kreativität ihn kriegen, dass er, da gibt es ganz fantastische Redakteure, die das beherrschen und die das genauso lieben. Und das ist dann ein Fest, wenn sozusagen der Sender, also eine Redakteurin, Redakteur, der Autor und ich zusammenkommen, also das Dreigestirn, was jetzt tatsächlich schon so langsam entwickelt sich was zu einem Film, wenn die zusammenkommen.
Also, als du das jetzt gerade erzählt hast mit der Dame, die jetzt da so ein Drehbuch schreiben wollte, so ein Exposé dir
Ja,
geschickt hat,
die
ne?
Schauspielerin.
Da, genau, der Schauspielerin, da habe ich gerade gedacht, darum geht es letztendlich. Also es geht darum, weißt du, weil du sagtest, das wäre so dünn gewesen. Das ist sowas, was dann nicht, wo ich sagen würde, das kommt nicht von Herzen. Geht nicht so tief. Das ist etwas, weißt du, wo man vielleicht noch so an der Oberfläche vielleicht so ein bisschen bleibt. Und in dem Moment, wo du das fragst, wer bist du denn? Was genau willst du erzählen? In dem Moment guckst du ganz tief in dich hinein. Und da sind die großen Schätze,
finde ich. Weißt du? Also das ist
Ja.
das, was ich im Coaching ja auch mache mit meinen Klientinnen und Klienten, so dieses zu tiefer zu tauchen, so nenne ich das tatsächlich. Also wirklich tiefer zu tauchen, um da die Perle zu finden, die letztendlich schon immer da ist. Weißt du, die ist
Genau.
ja schon immer da. Und ganz oft ist sie nur so versteckt hinter irgendwelchen Glaubenssätzen, ne? So wie ich hatte das damals sehr stark mit dem Selbstzweifel. Also wirklich dieser Zweifel an mir, ja, dass da ich wäre nicht gut genug und sowas kam. Das sind so typische Zweifel gewesen, ne? Und aber wenn man das so wegräumt und das einfach macht, was einem Freude macht, weil dieses das ist, glaube ich, das auch, ja, was du gesagt hast, diese Leidenschaft, diese Freude, diese Passion, die da einfach mit drin ist, was du auch so ausstrahlst und gleichzeitig dieses, so eine ganz tiefe Ehrlichkeit zu sich selbst, so.
Ja.
Und, ne?
Ja, das also schön, dass du das gerade nochmal sagst, weil ich der Schauspielerin eben auch geschrieben habe, in deinem Anschreiben an mich ist viel mehr Herzblut und eine Sehnsucht erkennbar, als in diesen Zeilen, was du erzählen willst. Oder wo du sagst, da würde ich gern ein Drehbuch draus machen. Und ich glaube, die ist ja auch unsicher. Die weiß schon auch, dass sie sich da weit rausgewagt hat, jetzt schon viel zu früh, mit so einem Fünfzeiler an eine Produzentin, die seit 40 Jahren Filme macht irgendwie. Aber das heißt ja alles noch gar nichts. Es kann ja durchaus sein, dass die sich da irgendwie berufen fühlt und eines Tages irgendein Drehbuch zustande bringt und wir schauen uns alle um und ich
Na
würde dir
klar.
irgendwann sagen, das hat übrigens die geschrieben, der damals,
Ja,
ne? Das
genau.
kann ja sein, aber wenn es, da muss man erstmal gucken, warum schreibt die jetzt? Weil sie keine Angebote mehr bekommt, weil sie die Angebote bekommt, die sie furchtbar findet und nur mühsam ja sagt, weil die Kohle drückt und die Miete oder ne? Also du willst ja auch weiterkommen und Langeweile, ne? Langweilt die sich zu Tode. Ich weiß gar nicht, hat sie genug Kohle? Vielleicht hat sie genug Kohle, aber langweilt sich zu Tode. Das sind keine guten Berater. Die Selbstzweifel sind manchmal ganz tolle Berater. Ich finde, das ist sehr berechtigt, einen Selbstzweifel zu haben und eine Unsicherheit und eine, kann ich das? Will ich das? Würde ich auch jedem wünschen, einer guten Coachin zu begegnen, einem guten Coach zu begegnen, die mir hilft und können auch Freunde sein, aber nicht immer, weil die sind ja dann vielleicht im ähnlichen Alter, haben Ähnliches erlebt. Die Eltern sind es bedingt. Kinder hören nicht so gerne, gerade wenn sie Teens sind, ihren Eltern zu. Vielleicht ist es dann eher sogar die Freundin der Mutter oder so. Also irgendwohin, wo ein Vertrauen ist, ehe man sich zu professionellen Therapeuten oder Coaches bekennt. Ich bin große Freundin davon und ich habe mein Leben lang Berufscoach gehabt. Und da ist es nur wichtig, auch den richtigen zu finden, wenn man merkt, man fühlt sich gar nicht gehört oder gesehen, aufstehen und gehen. Immer aufstehen und gehen, lass es. Aber wenn du der Richtigen gegenüber sitzt, ist es ein Fund. Weil wie soll man sonst schaffen, da nochmal genauer zu gucken? Oder man kriegt Fragen, mit denen man nicht gerechnet hat. Manchmal hat man Probleme, die man so nicht lösen kann und keinem einer dabei helfen kann. Und natürlich habe ich in meinem Berufsleben Situationen gehabt, die mich überfordert haben oder wo ich dachte, boah, ist das ungerecht oder ich fühle mich hier über den Tisch gezogen oder die ist am längeren Hebel, weil sie in einer Redaktion sitzt und das durchziehen kann. Also es gab genügend Felder, Studienfelder sozusagen, die mich in schlaflose Nächte getrieben hat. Und mit so einer Situation umzugehen oder zu gucken, was mache ich denn jetzt? Weil da kann dir eine Freundin auch nicht raten. Und es kann dir niemand sagen, was jetzt der nächste Schritt ist. Aber mit einem Coach konnte man zum Beispiel rausarbeiten, hab doch mal Vertrauen. Dann ist mal eben kein Auftrag in der Landschaft. Wart doch mal ab. Dann nutzt die Zeit doch mal gerade anders. dann mach doch mal was ganz anderes. Dann akquirier doch anders. Wer bist du denn noch? Also die Fragen, die dann kamen, die haben mir zumindest dann auch geholfen, diese Situation anders einzuschätzen oder zu bewerten. Und da ich viele Jahre auch selbstständig war, sind das einfach ganz normale Existenzängste, die vielleicht jeder, oder du hast, als Angestellte kannst du ja auch irgendeinen Deuvel neben dir haben, der einfach dich mobbt oder unfreundlich zu dir ist oder anschwärzt oder ein Chef, der ein Idiot ist, der wirklich ein Idiot ist. Also, ne, nicht nur, ich denke es, ne, der ist wirklich ein Arschloch. Also dann zieh, krieg den Popo auf und geh, weil aushalten oder ihn sich schön gucken ist dann nicht die Lösung. Und aushalten schon gar nicht. Ja, und dann hat man vielleicht, andere haben vielleicht drei Kinder zu Hause und einen Mann und der hat gerade seinen Job verloren und dann schmeißt du nicht deinen Job hin. Das ist so eine Kunst dann, sein Selbstvertrauen, das Vertrauen ins Leben nicht zu verlieren, dass man sich wirklich dringend eine Hilfe holen muss und nicht dann sagen sollte, kann ich mir ja gar nicht leisten. Das ist die falsche Antwort. Die habe ich nie zugelassen. Weil der Benefit, also das, was hinten rauskommt, ungleich größer ist und wichtiger. Und manchmal schaffen wir das nicht alleine. Weder Eltern noch
Na klar.
Kinder, weißt du?
Ja, natürlich. Das sind auch sind ja auch so blinde Flecken, ne, die wir selber haben. Und selbst Eltern sind dann nicht die richtigen Ratgeber dann dazu. Da hast du vollkommen recht. Also weil man das so vielleicht auch, da ist die Bindung dann nochmal eine ganz andere. Und also ja, das hast du vollkommen recht. Ein Coach ist jemand, der neutral auf die ganzen Dinge guckt, ne? Und
Genau.
ja, und neue Perspektiven eben einem bringt. Da hast du absolut recht. Und ich hatte das ja am Anfang schon so angedeutet. Ich hatte auf deiner Webseite gelesen, du hast von magischen Momenten gesprochen und in der ganzen Arbeit, die du hattest. Und kannst du uns so noch mal so ein paar magischen Momenten erzählen? Irgendwie was dir so besonders im Kopf ist jetzt gerade im jetzigen Moment?
Also mir fällt ein magischer Moment tatsächlich ein mit Christoph Walz. Ich habe mal meine Ehescheidung verfilmt und wollte so eine Woody Allen Story, also eine eher humorvolle Geschichte daraus machen, mit tragischen Elementen, aber natürlich humorvoll. Und ich habe auch zwei tolle Autoren dazu gefunden und der Regisseur Stefan Kromer, den habe ich kennengelernt, war damals ein junger Mann. Den kannte ich noch von der Filmschule irgendwie. Und dann habe ich Christoph eben gefragt damals, ob er meinen Ehemann spielen würde. Und dann hatten wir die Ehefrau natürlich. So, und da gab es einen Moment am Set. Der Regisseur hatte so eine Art, sehr ruhig und sehr klar zu erzählen, wie er die Szene sieht und was er möchte. Und da gab es so einen Moment, so eine Szene, der hatte halt mit denen gesprochen und er sagt dann, und bitte, und die spielten das. Und da war also oft ist dann, natürlich ist ja dann Stille, weil, ne, der Ton wird aufgenommen, es müssen alle 50, 60, 70 Leute, die da rumturnen, müssen still sein. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Stille und einer heiligen Stille. Und das war so ein eklatanter Moment zwischen diesen beiden Schauspielern. Und auch der Regisseur war so still. Also es war dann auf einmal so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Da war auf jeden Fall dann diese heilige Stille, sage ich jetzt mal, wo wir alle wussten, dieser Take ist es. Also Szenen werden oft wiederholt und die spielen das dann nochmal und dann kriegen die, ach, geh mal da lang oder bleib mal stehen oder man ändert das Licht oder es war irgendein Geräusch, es wird wiederholt, du kennst das. Und da stimmte einfach alles und ich hab das so richtig im Herzen gespürt, im Bauch gespürt, aber das ganze Team hat es eben auch gespürt. Und da ist mir das eine der ersten Male bewusst geworden, dass das Magie ist, weil die Kamera muss es auch noch einfangen. Und wir standen vor dem Monitor und ich konnte schon sehen, also man konnte sehen, da ist es. Die Gesichter waren drin, die waren alle in ihren Rollen. Es war klar angesagt. Es war einfach magisch. Und sowas passiert mir nicht oft, aber es passiert immer mal wieder. Und wenn dieser Moment da ist, dann sage ich mir selbst immer, ich bin immer noch am richtigen Ort. Das so, es ist alles noch gut, ne? Also ich bin jetzt nicht zu alt oder ich bin nicht verkehrt oder ich sollte mal damit aufhören oder sowas, sondern es ist tatsächlich so, dass ich dann denke, ich habe das jetzt bei einer neuen Komödie, die wir gerade gemacht haben, hatte ich den Moment auch. Ballonfieber heißt der wird ganz, ganz süß einfach. Da habe ich auch so eine Verbindung mit der Regisseurin. Also da weiß ich, dass die kommt auch so sehr vom Herzen. Und jeder Mensch ist ja anders. Ja, jedes Mal lernt man sich neu kennen. Es sind ja immer andere Leute auch dabei. Und wenn das passiert, das sind ganz große Geschenke. Habe ich nicht bei jedem Film, kann ich nicht so sagen, ne? Und es sind trotzdem nachher tolle Filme geworden oder große Filme geworden.
Ja, wo du das jetzt erzählst, ist bei dem ersten Film, wo du das jetzt ge gesagt hast mit dem magischen Moment, da hast du ja deine Ehe, sagst du, verfilmt. Hat das vielleicht auch damit was zu tun, dass du da in dem Moment das gesehen hast, dass was tatsächlich da abgegangen ist und
Nee,
so? Das hatte das nicht zu tun.
konnte ich ganz gut von abstrahieren.
Okay.
In dieser Wohnung war das eine Szene, nee, da gab es in dem gleichen Film gab es eine andere Szene, als wir dann wirklich, das war ja die Ehescheidung, und als wir dann die Scheidung, als die sozusagen vor Gericht stattfand, und ich komme, wir konnten da nur samstags drehen, weil die lassen einen nicht am Wochen, also nicht in der Woche drehen natürlich, weil da der laufende Betrieb ist. Und da komme ich in diesen Raum rein, wo geschieden werden sollte. Und wir haben dann manchmal ja, wir haben ja auch Komparsen dabei. Und das wird ja immer mitgeschrieben. Und da war diese Dame, die das mitschreibt, das war eine echte, das sieht dann auch besser aus, ne? Die haben ja einen bestimmten Habitus oder haben irgendwas an oder so. Und dann komme ich da rein und die sagte, ah, ich kenne sie. Die war die Schriftführerin bei meiner
Nein, bei der echten
Scheidung.
Scheidung
Da
dann.
haben wir, das fand ich sehr spooky, das fand ich
Ja.
total lustig.
Ja.
Und der Stefan, also der Regisseur, hat dann auch, als die Richterin unterbrochen hat und gesagt hat, also jetzt gehen Sie mal vor die Tür, Sie müssen sich jetzt finanziell einigen, ich gebe Ihnen jetzt eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, wenn Sie danach reinkommen und sich nicht persönlich einigen, dann entscheide ich. Und dann wurden wir rausgeschmissen sozusagen aus dem Ding, weil dann hat dann riesen Stress und Theater gegeben und ich saß waren dann im Flur und da saß mein Ex damals auf der Heizung, hat er sich so abgedingst und ich stand vor ihm, ich guckte also so ein bisschen auf ihn runter und der Regisseur hat das intuitiv auch so gemacht, also die Schauspieler, ne, der Christoph saß da auf der Heizung und da habe ich. Das war natürlich so ein Déjà-vu. Wo ich so hab, boah, kannst du nicht inszenieren. Habe ich ihm vorher nicht so gesagt, ist dann so gewesen. Das dann so. Gibt einfach solche Momente, die können aber auch entstehen, wenn ich das Team einschweiße, einschwöre auf das, ne, wir fangen an und bevor wir anfangen, segne ich die erstmal so ein bisschen. Also, ne, wir sind jetzt 6 Wochen von morgens bis abends und jetzt ist richtig viel los und jeder in seinem Department hat wuselt darum. Aber erstmal sind wir jetzt eins und zwar 6 Wochen. Und da, das mache ich immer gerne und da kann, je nachdem, kann auch schon mal sein, wenn alle gerade im Moment da sind, dass es auch so ein Moment von wir gibt als Gruppe. Und ich schätze das sehr. Also ich mag nicht gern, wenn da jeder so seinen eigenen Schuh durchzieht und man sich nie kennenlernt oder so. Also da sorge ich dann halt einfach für.
Genau, ja. Ich muss gerade an unseren Chor denken dabei. Also es gibt ja auch so richtig schöne magische Momente, die wir da schon zusammen erlebt haben. Und jeder bringt dann seine Stimme mit ein, sein Talent mit ein und gleichzeitig sind wir dann ein Ganzes. Und wir sind eigentlich noch mehr, weißt du? Also es gibt diesen schönen Spruch, die Summe seiner Teile ist mehr als sein Ganzes, glaube ich, so ähnlich heißt das, ja. Also das ist so, wo man denkt, ja, das fühlt sich noch nach mehr an und nach, ja, das ist, wie du sagst, wie so ein heiliger Moment, ne?
Das ist ganz toll. Also das liebe ich beim Chor eben auch so. Auch, dass ich gar nicht die Verantwortung, ich habe ja keine Verantwortung da, nur für mich in dem Moment. Und wenn unsere Chorleiterin Kerstin uns dann einschwingt und auch sie macht mit uns irgendwas, was sich auf uns manchmal überträgt, sie kriegt auch immer mit, wer weint. Merke ich so, sie sieht es dann irgendwie auch. Und es ist ganz schön, dass sie das auch, sie würdigt das. Es ist so ein Blick so. Und sie hat immer das Ganze im Blick. Und ja, und dann ist das ein Orchester und das ist einfach toll. Und das sagt sie ja dann hinterher auch, dass sie sich auch darüber freut, wie wir da, so da sind. Und ja, wir haben eine gute Chorleiterin.
Ja, absolut.
Ja.
Und gleichzeitig ist es das, was du dann machst, ne, als Filmproduzentin. Du hast dann eben auch alles im Blick und hältst das Ganze. Du hältst den ganzen Rahmen und du siehst eben auch, du siehst jeden Einzelnen dabei. Und genau, also da, und
Ja,
das, der
bis zur
Film,
Praktikantin.
ja, genau. Und der Film ist letztendlich das, ja, was daraus entsteht, wie so ein. Wie wenn wir ein Konzert geben oder sowas, weißt du? Also, ne? Also finde ich eine schöne Parallele, das so zu sehen.
Ja, sind alle Gewerke kommen zusammen dann, ne?
Ja.
Und genau.
Ja, und die Storytellerin, ne, die du bist, sozusagen, und habe ich auch noch gedacht, dieses Ganze, was du schon vorher erzählt hast, so von deiner Kindheit auch und wie du groß geworden bist und so weiter, da hast du so viele Geschichten ja in dir einfach, ne, auch so viele Sachen schon erlebt, die man dann ja auch irgendwie mit reinbringt in die Filme dann.
Ja, das schreibe ich mir auch manchmal auf, wenn man so absurde Geschichten erlebt oder sieht, dann denke ich, oh, das muss ich irgendwann mal verarbeiten. Kommt selten dazu, weil das manchmal so ein Klischee sein könnte, dass man denkt, ach, das machen die ja nur, weil es Film ist, dabei haben wir es erlebt oder dabei hat es natürlich so stattgefunden, ne?
Ja.
Genau. Ja.
Ja, meine Liebe, ich kann noch stundenlang mit dir weiterreden. Und ich denke, ja, wenn ihr noch Fragen habt, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dann schreibt das super gerne einfach in die Kommentare. Wir verlinken das Ganze natürlich. Wir verlinken die Webseite von dir, liebe Doris, und das, was du noch erzählt hattest, was wir unbedingt sehen sollten, dieses Dokumentarfilm, da fällt dir sicher das noch ein. Das verlinken wir auch sehr gerne. Und jetzt kommen wir so langsam zum Schluss, aber vorher möchte ich dir noch eine Frage stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und zwar stell dir vor, es gibt so eine Art Herzwegweiser, ja, der irgendwo in der Landschaft steht. Und tatsächlich meine ich jetzt wie einen Wegweiser, ja. Und da sind so drei Pfeile, ja, kannst du dir vorstellen, vielleicht so Holzbretter oder sowas in Pfeilform, die da draufstehen, ja, die an diesem, an so einem, ja, so einem Pfahl festgetackert sind oder wie auch immer man sich das vorstellen will, wie so ein Herzwegweiser eben aussehen kann. Und ich würde gerne von dir wissen, was würde für dich auf diesen drei Pfeilen stehen? Was glaubst du, was sollte jemand, der da steht und jetzt gerade nicht weiß, wo lang gehen sollte und er sieht dann diesen Herzwegweiser und liest das, was sollte da draufstehen für dich?
Also auf dem ersten sind drei, sagst du, ne? Auf dem ersten steht Sonnenweg. Auf dem zweiten steht, wer bin ich? Und auf dem dritten steht, beste Gaststätte geöffnet.
Um die Neugier zu wecken, sozusagen, ja.
Ja, und dass man sicher geht, wenn man den Weg geht, die Kneipe hat auf und die hat wirklich gutes Essen und man macht sich nicht umsonst den Weg, weil es gibt immer da hinten eine Weißwurst oder einen Kohlrabi oder whatever, tollen Salat.
Sehr gut. Ja, genau. Ja, ich denke, du bist wirklich mit dieser Neugier durchs Leben gegangen, um immer zu gucken, wo ist da was, was lockt mich hier, wo ist das nächste Abenteuer? Und ganz spannend, ich würde gerne mal, das habe ich jetzt bisher noch nicht so im Podcast erwähnt, aber ich habe jetzt seit kurzem die Lizenz auch für Human Design Readings und Human Design ist was ganz, ganz Spannendes.
Kenne
Da
ich.
gibt es eine tolle Folge von der Salia, die ihr euch anhören könnt, die Gründerin von dem Human Design Club, wo ich das gelernt habe. Und ja, und Human Design, da gibt es unterschiedliche Typen und unterschiedliche Profile. Und ich kann mir vorstellen, ich würde es super gern mit dir mal machen, was du für ein Profil bist. Ich bin
Kann ich
nämlich
dir
das.
schon sagen, ich bin die Macherin.
Ja, das habe ich mir gedacht, dass du die
Ja.
Macherin bist. Das habe ich mir schon sofort gedacht. Du bist wahrscheinlich MG, ne? Also der manifestierende Generator.
Manifestor heißt es,
Ach,
genau, so
Manifestor
heißt
bist du. Ah,
es. Ja,
Manifestor, okay.
also nicht nur die Macherin,
Ja,
sondern
okay.
wenn ich wirklich etwas möchte, weiß ich, dass ich es umsetze. Diese Reise ist ja nie zu Ende. Also die wird nur leichter, ne, an alle Jüngeren, die zuhören sollten. Sie wird leichter. Das kommt alles noch. Die Geschenke kommen noch, aber der Weg dahin ist einfach erstmal, den muss man einfach mal gehen.
Also Manifestor bist du und da gibt es eben noch das Profil und ich bin das 3-5er und die 3 steht für Abenteuer. Und das wäre sehr interessant zu wissen, ob du das auch bei dir drin hast. Und
Konkreter weiß ich es gar nicht. Ich weiß nur das. Ja, genau.
Ja, genau. Also wir haben festgestellt, ja, alle hier, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Doris so eine lebenslustige und abenteuerlustige Frau ist, die aber mit so einer ganz besonderen Tiefe, die Dinge angeht. Und ja, also schaut euch die Filme an von Doris. Auf der Webseite von ihr sind ganz, ganz viele aufgeführt und das lohnt sich wirklich. Und ich danke dir sehr, 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 liebe Doris, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier einen Einblick in dein spannendes Leben zu geben. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich dich kenne und dass wir weiter zusammen singen in dem tollen Chor. Und wünsche dir alles, alles Liebe.
Danke, Katrin, für das wertschätzende Gespräch. Hat mir auch Spaß gemacht und ja, vielleicht haben ja ein paar Zuhörer Lust, sich das anzuhören. Alles Liebe für dich. Danke. Tschüss.
Danke. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.